kopieren hieß damals schlicht und einfach, Tage und Wochen lang das Buch in ein anderes Buch abzuschreiben. Darum ist ja auch Gutenberg zum Man of the Millennium gekürt worden, weil er eben die Möglichkeit geschaffen hat, mit dem Buchdruck mit beweglichen Lettern jeden Text, und zwar dann fehlerfrei, zu vervielfältigen.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.
Unterwegs mit dem HNF-Podcast befassen wir uns heute mit den Themen Drucken und Kopieren. Und an meiner Seite ist Gott sei Dank wieder
Stefan Stein.
Ein Glück. Herr Stein, vor meinem inneren Auge stehe ich in einem kühlen Kloster mit dicken Steinmauern und gedämpftem Licht und einem, Sie sagen Stopp, wenn es falsch ist, ne? Mit
sofort.
Einem hölzernen Stehpult, Männer in langen Gewändern und einige wenige sind auserkoren im Skriptorium, so viel Latein habe ich gerade noch drauf, und arbeiten an dem ersten Objekt zum Thema Drucken, wobei ich glaube, ist es gedruckt?
Dieses Buch hier, respektive das Original dieses Buchs, das ist ein erstklassig gemachtes Replikat, ist das erste gedruckte Buch, erste mit beweglichen Lettern gedruckte Buch der Weltgeschichte.
Es ist eine Bibel? Es ist die Bibel?
Es ist natürlich die Bibel, das Buch der Bücher. Biblos heißt ja einfach Buch. Das Christentum ist wie einige andere Religionen eine Schriftreligion und bedarf daher der schriftlichen Fassung. Und entsprechend ist die Bibel das zentrale Buch, das zentrale Thema der Religion.
Und eine unglaubliche Kostbarkeit und ein Luxus. Und außer den schwarzen und roten Buchstaben auf cremefarbenem Papier sind die Seiten ja auch noch wunderschön verziert mit Symbolen, mit Bildern, mit Tieren. Das ist aber nicht gedruckt oder auch schon?
Nein, Gutenberg hat verschiedentlich versucht, zweifarbig zu drucken. Das ist aber relativ umständlich mit dem damaligen Verfahren gewesen. Die Bücher wurden damals, also die Bibel in dieser 42-zeiligen Ausführung, sie heißt auch die B42 deshalb, wurden ausgeliefert, fertig gebunden, aber ohne jeglichen Buchdeckel und so weiter und vor allen Dingen ohne jegliche Verzierung. Die Rubrikatoren haben später in Rot nachgefügt, ergänzt oder kleine Kommentare beigefügt. Vor allen Dingen aber haben die Illustratoren die Bibel noch nach den Wünschen des jeweiligen Eigentümers ausgemalt. Denn damals war auch ein solches gedrucktes Buch eine wahre Kostbarkeit und überhaupt nicht in jedem Haushalt verfügbar.
Sie haben gerade den großen Unterschied gemacht, Herr Stein, mit beweglichen Lettern. Ich habe das gemerkt. Das heißt, es gab vorher schon sowas Ähnliches mit feststehenden Buchstaben oder wie stelle ich mir das vor?
Also zunächst mal muss man sagen, dass alles, was aus der Antike auf uns gekommen ist, über Jahrhunderte hinweg in den Klöstern, denn das waren die Orte der entwickelsten Schriftlichkeit, einfach abgeschrieben wurden. Bücher kopieren hieß damals schlicht und einfach Tage und Wochen lang im Skriptorium an einem Pult sitzen mit einer in aller Regel Gänselkielfeder und einer selbstgemachten Tinte, das Buch in ein anderes Buch abzuschreiben.
Das heißt, Drucken war eine Sensation, war eine Revolution oder auch eine Demokratisierung schon? Kann man so weit gehen?
Eine absolute technische Revolution, eine Innovation, wie sie über Jahrhunderte hinweg kaum größer vorstellbar war. Denn, darum ist ja auch Gutenberg zum Man of the Millennium gekürt worden, der Mann des Jahrtausends, weil er eben die Möglichkeit geschaffen hat, mit dem Buchdruck mit beweglichen Lettern jeden Text, und zwar dann fehlerfrei, zu vervielfältigen. Das war zwar damals nach heutigem Verständnis immer noch umständlich und erforderte eine gute Ausbildung und durchaus hohe Investitionskosten in eine Druckerei und die einzelnen Bleilettern, aber trotzdem war ein Text mehrere hundert Male reproduzierbar und wie Gutenberg selber, so heißt es in einem historischen Film, gesagt haben soll, habe ich 180 Bibeln gefertigt, so nicht ein Schreiber hätte eine einzige in dieser Zeit verfertigen können.
Wahrscheinlich realistisch. Lassen Sie uns ein Schrittchen weitergehen. Bleistifte und Buchstaben, der Ausdruck Buchstabe hat ja auch was mit der Herkunft der Lettern zu tun, ne?
ja, ursprünglich haben die Germanen auf einzelne Buchenholzstäbchen für ein Orakel angeblich Buchstaben hineingeschnitzt. Das Fusag war das damalige germanische Alphabet, das wohl von der lateinischen Schrift der Römer, die Besatzer oder Feinde oder auch Kooperations- und Handelspartner waren, dann übernommen wurde.
Wir stehen jetzt ein kleines Stückchen weiter. Da liegt ein Metallrahmen, darf ich das vielleicht mal nennen, und eine Pinzette und ein rechtwinkliges wie ein Metalllineal, wo man Einzelbuchstaben reinklemmen kann. Das hat einen bestimmten Namen und das war auch eine Sensation damals, ne?
Johannes Gutenberg aus Mainz gilt als Erfinder des Buchdrucks. Geboren wurde er um 1400 herum und er war ein wirkliches Genie. Er hat nicht etwa eine Einzelerfindung gemacht, sondern eine ganze Serie von Erfindungen. Diese haben zusammen den Buchdruck als revolutionäre Technik ermöglicht. Da waren erstmal die Buchstaben, nicht mehr aus Holz, sondern aus Blei gegossen. Das heißt, er hat zunächst mal ein Gerät erfunden, in dem man in Metall eingeschnitzte Buchstabenformen mit Blei, das schon bei niedrigen Temperaturen schmilzt, ausgießen konnte und so exakt die Gießform wiedergegebenen Buchstaben reproduzieren konnte. Er konnte also praktisch in Serie die einzelnen Bleilettern, die natürlich dann spiegelbildlich waren, anfertigen. Die zweite geniale Erfindung war der sogenannte Winkelhaken, der über Jahrhunderte hinweg das nächste klassische Handwerkszeug des Druckers geworden und auch geblieben ist. Wie eine Art Metalllineal konnte der Winkelhaken die einzelnen losen Buchstaben aufnehmen und so Wörter und Zeilen bilden. Wenn dann der gesamte Text fertig war, die komplette Bibelseite zum Beispiel, dann wurde der komplette Block aus Bleilettern außen und von einer Schnur, der sogenannten Kolumnenschnur, fest umwickelt und mit einem speziellen Knoten fixiert. So konnte er auf dem Weg zur Druckmaschine nicht verrutschen. Diese und viele weitere Erfindungen haben Johannes Gutenberg eine sehr späte Ehrung verschafft. Das Time Magazine bezeichnete in den 1990er Jahren den Buchdruck als die bedeutendste Erfindung des zweiten Jahrtausends. Andere Medien nennen Johannes Gänsfleisch, genannt Gutenberg, Man of the Millennium.
Jetzt stehen wir beiden schon hier, wir sind beide Brillenträger und äugen hier auf diese Vorlagen und es ist eine Pinzette dabei und ich kann mir schon fast vorstellen, dass die zu grob war, weil das sind ja winzigste kleine Bleibuchstaben, die man ja alle einzeln, was für ein Aufwand, was für eine Arbeit, was für eine Motorik.
Das war das Setzen, das praktisch die Vorstufe ist, die eine Hälfte der Arbeit, auf der anderen Seite das Drucken. Mhm. Die Buchsetzer mussten sehr gut ausgebildet sein, denn jeder einzelne kleine Fehler, der ihnen hier unterlief, nicht nur, dass sie einfach eine Letter verwechselten, also Schreibfehler übernahmen aus der Vorlage oder wie auch immer, sondern auch, dass der Umbruch, also die zeilengenaue Wiedergabe, schlecht gelungen war. Das musste alles aus dem FF klappen, denn jeder einzelne Fehler sorgte dafür, dass der Prozess wesentlich länger lief. Man musste nachkorrigieren und das musste vermieden werden. Also die Buchsetzer, die Schriftsetzer, waren eigentlich die Intelligenzia der Industriearbeiter zusammen mit den Zigarrenwicklern, muss man sagen.
Und Stichwort Beleuchtung, ich meine, wir können uns das hier fein ausleuchten, wenn wir wollen. Wenn Sie jetzt sagen, Gutenberg ist ja auch schon ein paar hundert Jahre her, das dann bei irgendeinem Talglicht, bei so einer Funzel, was sind denn das für Arbeitsbedingungen gewesen?
Also Gutenberg hat mit Sicherheit in einer großen Werkstatt, man kann das rückrechnen, mit ungefähr 10 Druckpressen gearbeitet, um diese enorme Leistung von 180 doppelbändigen Bibeln gewährleisten zu können. Damals wurde, wie im Handwerk üblich, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gearbeitet. Das heißt, im Hochsommer hat man länger dort gearbeitet als im Winter, logischerweise. Später kamen dann kleine Pendelleuchten auf, also Petroleumlicht, Gaslicht und dann endlich als Erleichterung die elektrische Beleuchtung jeweils am Arbeitsplatz, erst ganz spät dann sozusagen raumfüllend in einem Setzersaal, in einer Setzergasse.
Jetzt haben wir mit unglaublichem Aufwand und wahnsinniger Kleinstarbeit diese Vorlage, die möchten wir jetzt gerne auf Papier bringen, richtig?
So ist es. Das ist der Sinn der Sache.
Und wir gehen weiter. Zu welcher Maschine?
Das ist hier die Stanhope Buchdruckpresse von 1843, ein englisches Produkt, und entsprechend ist es nicht mehr wie die Gutenbergsche hölzerne Buchdruckpresse aus Holz gearbeitet, sondern in dem damals prosperierenden Werkstoff Gusseisen. Hier ist auch nicht mehr die Spindel, also das heißt eine Art Holzgewinde, sondern ein Kniehebel, wie man ihn damals auch schon bei zum Beispiel bei Maschinen zur Münzherstellung und so weiter verwendet hat, eingesetzt, der ein exakteres, gleichmäßigeres Abdrucken der ganzen Seite gewährleistet.
Wenn ich jetzt so ein bisschen ketzerisch sage, Herr Stein, Prinzip Waffeleisen, ist das völlig falsch?
Da bin ich jetzt nicht konform, muss ich sagen. Der Hausfrau alle Ehre, aber Waffeln backen in einem gusseisernen Waffeleisen ist wesentlich einfacher.
Vom Prinzip her.
Ja, ganz grob. Ja. Also es ist ein Tiegeldruck, das heißt flach auf flach. Man legt in ein aufklappbares Rähmchen eine Papierseite ein, klappt sie dann runter auf die Druckform, also das, was da abgedruckt werden soll, eben der Letternsatz oder vielleicht auch eine Abbildung, und schiebt das Ganze dann unter die eigentliche druckende Teile der Presse. Dann bewegt man den Kniehebel einfach einmal hin, einmal her, und das Ganze ist dann, wenn man es zurückzieht und wieder hochklappt, fertig ausgedruckt.
Dauert aber auch noch ganz schön lange für so eine 180-Seiten-Bibel, oder?
Es ist ein diskontinuierlicher Prozess. Es sind ungefähr 10 einzelne kleine Arbeitsschritte, aber das dauert seine Zeit. Es ist kein wirkliches Kontinuum, denn das ist ja eigentlich so ein Kennzeichen der fortschreitenden Industrialisierung, dass man vom diskontinuierlichen zum kontinuierlichen Prozess geht.
Das heißt, ein regelmäßiger Ausstoß von bedruckten Zetteln.
Ja, und vor allen Dingen der Versuch, hochqualifizierte Arbeiten so weit zu vereinfachen, zu simplifizieren, dass auch angelernte und nicht erstklassig aufwendig und teuer geschulte und teuer bezahlte Kräfte ihn ausführen können.
Gut, ich nehme das Waffeleisen zurück. Wir ziehen ein Häuschen weiter und stehen am nächsten Gerät. Das sieht jetzt auch wirklich gar nicht mehr aus wie ein Waffeleisen. Da komme ich auch gar nicht in Versuchung, hier despektierliche Vergleiche zu ziehen. Hat einen großen, großen Hebel, hat eine runde, schräg angeordnete Fläche und hat... zumindest eine Vorrichtung, wo man sieht, da soll wohl mal ein Blatt draufgeklebt werden.
So ist es. Das Ganze ist eine völlig umkonstruierte, muss man sagen, Druckpresse. Sie hat immer noch das Prinzip flach auf flach, daher ist es ein Tiegel, weil diese flache, druckende Platte, die wird Tiegel genannt bei den Buchdruckern und Setzern, senkrecht angeordnet ist der Bleisatz. Mhm. Das ist ungewöhnlich, der lag bisher immer in der Horizontalen.
Bei meiner Waffel.
Schräg dazu, beweglich angeordnet, eine schwere stählerne, gussstählerne Platte, auf der man das Blatt dann fixiert. Das muss sehr exakt passieren. Und schräg oben ein großer, runder Teller, auf dem die Druckerfarbe, Druckerschwärze, sagen die Laien, zunächst gleichmäßig aufgewalzt wird. Dann sind unten noch zwei bewegliche Walzen, ein Walzenpaar, das dann, ich kann das mal vorführen, soll ich?
Bitte, unbedingt.
Ja, wenn man an einem großen, langen Hebel zieht, dem sogenannten Bengel, dann gehen die Walzen oben über den Teller mit der Druckfarbe, gehen runter, färben dann den Bleisatz oder was auch immer da drin ist, dann ein. Und gleichzeitig wird kurz vorher dann auch noch der Tiegel an den Bleisatz gepresst und sorgt für den Abdruck.
Aber Serienfertigung ist es immer noch nicht, Herr Stein.
Aber wesentlich schneller. Es ist ein einfacher Clip-Clap-Mechanismus. Und mit einmal hin, einmal her ist bereits ein Blatt Papier erzeugt. Und ich muss nur für das Anlegen des Blattes, also das Rausnehmen des fertig gedruckten Blattes, das Wiedereinsetzen des nächsten Blattes sorgen. Und das beschleunigt.
Bitte die Druckerfarbe nach. Druckerschwärze sagt man nicht unter Druckern, ist voll.
Eigentlich nicht. Man sagt Druckfarbe oder Druckerfarbe.
Ja. Und die wird hier oben auf diesem runden Teller Teller aufgetragen, die muss ich nachfüllen, Papier nachfüllen, aber unterm Strich gebe ich Ihnen recht, geht das schon ganz ordentlich zügig.
Das ging relativ sehr zügig. Es war auch vergleichsweise einfach zu handhaben und zu warten. Wir haben diese Titelpresse, die wir hier haben, noch eine Nummer kleiner und noch mal eine Nummer kleiner. Die kleinste hat ungefähr so eine Art Puppenstubengröße. Die war dafür gedacht, dass man in einer Firma, also der arme Lehrling vermutlich, dann zum Beispiel die Visitenkarten auf dem Schreibtisch nach genau demselben Prinzip, eben nur sehr viel kleiner, Visitenkarten sind ja nicht groß, dann drucken konnte.
Ich war jetzt konspirativ bei Flugblättern.
Das ist eine sehr gute Anmerkung, denn Schrift ist einerseits dazu erforderlich, praktisch Befehle von oben nach unten zu transportieren. So gab es seit dem 17. Jahrhundert Verfügungen, Erlasse und was weiß ich des jeweiligen erlauchten Landesfürsten. Und wenn eine Gruppe konspirativ sein wollte und wollte ihre Gedanken verbreiten, ohne selber unmittelbar in Erscheinung zu treten, blieb natürlich nur die schriftliche Nachricht. Und dementsprechend haben alle möglichen Dissidentengruppen, das reicht also von irgendwelchen religiösen Eiferern über kommunistische Widerständler, russische Nihilisten in der Zarenzeit oder dann eben auch Leute, zum Beispiel des 20. Juli, also die Weiße Rose, darauf geachtet, dass sie möglichst viele Blätter selbst vervielfältigen konnten. Die Weiße Rose allerdings hat, soweit ich weiß, nicht gedruckt. Sie hat vervielfältigt. Das ist ein etwas anderes Verfahren. Aber es gibt durchaus Abbildungen auch aus der Sowjetzeit, die man dann im Glorienschein des erfolgreichen Kommunismus dann gemalt hat. Und da sieht man dann bärtige Jungkommunisten an solchen im Keller untergebrachten Tiegeldruckpressen, die dann ihre Flugblätter und Pamphlete vervielfältigen.
Wir stehen hier vor einem Gerät, das ich aus dem Stand total sympathisch finde, weil ich finde, das sieht alt aus, aber ist gar nicht so lange schon in Rente, Herr Stein. Das ist so ein VW unter den Druckmaschinen, weil die ganz, ganz verbreitet waren. Ist das richtig? Kann ich das so sagen?
So ist es richtig, ganz genau. Das ist eine Zeilensetz- und Gießmaschine nach dem Prinzip Linotype, einer ganz bekannten weltweit agilen Firma, die im Ostblock sogar in einer Art mechanischem Klon perfekt nachgebaut worden ist. Es gibt sie seit 1886. Unsere hier ist natürlich beträchtlich jünger. Die war hier wahrscheinlich bis in 1970er Jahren noch beim Schöning Verlag in Paderborn in Benutzung und hat dort den Satz für den Druck gefertigt. Es ist also keine Druckmaschine, es ist eine Maschine, die den Bleisatz erstellt.
Und man sieht es auch als total Laien, die ich bin, man sieht es hier an, dass sie was Besonderes ist, denn sie ist nicht nur schwarz, so wie die anderen Geräte, die wir uns eben angeschaut haben, sondern sie hat eine Tastatur, fast wie bei einer riesengroßen Schreibmaschine, ja, auch mit Buchstaben und auch mit Sonderzeichen, mit Ü, Anführungszeichen, Klammern, Semikolon und so weiter. Wo ist denn da der Zusammenhang zwischen Tasten und den Zeilen, die Linotype machen kann?
Vor der Tastatur saß der Maschinensetzer und tippte den vorbereiteten Text, der in den Bleisatz überführt werden sollte, in die Tasten. Genau über ihm, also höher als sein Kopf, waren längliche Magazine, in denen einzelne kleine Gießformen gelagert waren. Bei jedem Tastendruck rutschte einer dieser Gießformen nach unten, reihte sich in einem länglichen, linealartigen Stück Blech aneinander. Das war die Negativvorlage für die Zeile. Wenn eine Zeile voll war, kam das flüssige Blei ins Spiel. Je nachdem, mit was man das Blei vermischt, je nach Bleilegierung, kann es schon bei unter 150 Grad Celsius schmelzen. Das war mit elektrisch beheizten Bleikesseln zu erreichen. Das flüssige Blei floss in der Linotype-Maschine in die vorbereiteten Zeilenformen und füllte diese aus. Das Blei wurde schnell hart und konnte sobald zum Drucken verwendet werden. Der ganz große Vorteil der Linotype-Druckmaschine war zeilenweises Drucken. Man bekam eine Line of the Types, also praktisch eine Zeile, fertig ausgegossen und nicht als Einzelletter gesetzt, wie es die Handsetzer gemacht hätten.
Also ich gieße pro Zeile meine Buchstaben und schmelze das Blei dann ein und gieße dann mit demselben Blei für die oder mit aus dem Bestand dann für die nächste Zeile. Das hört sich ja erstmal sehr nachhaltig an, aber wenn ich denke, da hängt jemand direkt drüber über dem geschmolzenen Blei, so richtig gesund war das nicht, oder?
Nein, nicht wirklich. Generell war der Bleisatz, auch der Handbleisatz, nicht besonders gesund. Man hat immer den Staub, den Abrieb und so weiter mitbekommen, wenn die Hygiene nicht perfekt eingehalten wurde und man hat zum Beispiel mit schmutzigen Fingern gegessen, hat man eine Portion Blei abgekriegt. Das war nicht angenehm.
Also es sieht aus wie ein Dino, ist es aber gar nicht.
Nein, nicht zwingend. Es wäre theoretisch heute noch wieder in Funktion zu setzen. Das ist jetzt hier natürlich schwierig, aber es ist eigentlich eine ziemlich unverwüstliche Maschine gewesen, die also die Arbeit von 3 bis 5 Handsetzern ohne weiteres leisten konnte. Wenn man also eine ganze Zeitungskolumne oder einen Absatz und so weiter hier praktisch erzeugt hatte, Zeile um Zeile, Line of Types, dann hat man das zum Druck gegeben. Später, wenn der Bleisatz nicht mehr gebraucht wurde, hat man ihn hinten einfach in den Titel geworfen und konnte ihn dann wiederverwenden. Das war schon eine ziemlich pfiffige Sache.
Zum Druck gegeben war unser Stichwort jetzt. Wir gehen weiter zu den Druckern. Wir sind jetzt eine Etage höher gefahren im Heinz-Nixdorf-Museumsforum und stehen in einer, ich muss das so sagen, Herr Stein, grauen Ecke. Wir haben uns unten verabschiedet von den Buchstaben, von der Linotype, in die ich mich ein bisschen verguckt habe, weil die so majestätisch aussieht. Wir haben jetzt Vorlagen, wir haben jetzt im Ansatz schon gedruckt mit Walzen. Das war das Letzte, was wir unten erlebt haben. Und jetzt ist hier, ich sag mal, so nackige Drucker. Ist das richtig?
Weitestgehend ja. Es ist ein mehrere Quadratmeter großes Podest. Links geht es los, na, ich sag mal, gelblich, ockerfarben und steigert sich aber zur Ecke hin in bunte Darstellungen.
Also das Ockerfarben ist so ein richtig schön stumpfes, so ein Büroton, sieht auch aus erstmal wie ein Schreibtisch mit Schubladen und da drauf steht ein metallenes Ungetüm, was aber auch so ein bisschen wie so eine Kamera Obscura oder sowas aussieht, mit so einem gefalteten Balk und Glühbirnen und bitte erhellen Sie mich.
Also wir stehen vor dem Xerox 1385, einem durchweg aus, ich sag mal, feldgrauem Metall gehaltenen frühen Kopierer, der eigentlich all das größtenteils händisch, handmechanisch vorwegnimmt, was heute jeder erstklassige Laserkopierer und Laserdrucker auch kann. Also eigentlich ist das erste Gerät, das in großer Serie fabriziert wurde, um eben nicht auf photochemischem Weg, sondern auf elektrostatischem, elektrischem Weg ein Bild zu erzeugen und zu vervielfältigen. Also es ist ein Kopierer, der ohne Chemie arbeitet, weitestgehend, dafür aber mit großen selenbeschichteten Platten, auf die praktisch das Bild aufbelichtet wird und von dort wird dann eben ein Abzug auf Papier gemacht.
Wir machen mal ein Schrittchen weiter zu einem Gerät, das ungefähr ein Drittel so groß ist. Das sieht aus, ja, als hätte der so einen kleinen Motor da drin. Es handelt sich, wie ich lesen kann, Gott sei Dank, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, um einen Trommeldrucker. War das der Nachfolger?
Nein, das kann man so nicht sagen. Seit Computer existieren, war eigentlich der Wunsch da, das, was im Computer drin ist, auf Papier auszudrucken. Zunächst zum Beispiel einfach die Programme, die man hineingeschrieben hat und so weiter. Das lief anfangs über Fernschreiber, die hatten eine einigermaßen schreibmaschinenartige Tastatur und konnten das dann eben in den Computer reinbringen und auch das, was aus dem Computer rauskam, dann auch ausdrucken. Das hier ist damalige Zeiten besonders schneller Trommeldrucker, aber für wirkliche Großrechner, die in den 1950er, 1960er Jahren ja noch ganze Räume gefüllt haben. 1959 war es, glaube ich, als der erste Trommeldrucker gebaut wurde, von Remington, soweit ich weiß. Der hier ist von 1975, das war schon eine etwas späte Phase. Man druckte fast gleichzeitig die gesamte Zeile aus, was einen Höllenlärm machte. Die Leute mussten einen Ohrschutz tragen, das war auch unter so einem Schallschutzgehäuse untergebracht und so weiter und war aber relativ schnell und konnte mehrere Seiten pro Minute ausspucken.
Herr Stein, welcher von diesen Druckern hat denn wohl bei Heinz Nixdorf im Büro gestanden, von der Zeit her? Können Sie das einschätzen?
Schwer zu sagen, vermutlich eine seiner eigenen.
Alle nacheinander.
Wir haben hier zum Beispiel einen Nixdorf-Nadeldrucker, der ist auch von 1975. Das war ein Gerät, was damals auch noch teuer war. Also ein Laie hätte sich auch nicht so ohne weiteres leisten können, in dieser Zeit zumindest. Und der hat dann hier mit, ich glaube, 9 Nadeln gedruckt, dabei auch leider ziemlich Lärm gemacht. Daher nehme ich an, dass in Heinz Nixdorfs Büro überhaupt kein Drucker stand. Die waren nämlich damals alle laut, sondern bei seiner Sekretärin oder um die Ecke woanders.
Wir können ja, weil man hier im Heinz-Nixdorf-Museumsforum auch immer wieder selber Sachen ausprobieren kann. Hier gibt es eine ganze Batterie von Knöpfen, wo man Geräusche erzeugen kann, die diese Gerätschaften gemacht haben. Ich mache mal einmal den Nadeldrucker mit den 9 Nadeln, ne, von dem wir vermuten, dass er im Vorzimmer von Herrn Nixdorf stand. Das war also das, was wahrscheinlich die Sekretärin von Heinz Nixdorf im Ohr gehabt haben dürfte. Fernschreiber, haben wir ja gesagt, war ja der Vorgänger. Da drücke ich auch mal auf den Knopf. Für einen ganzen Tag auch ein bisschen anstrengend, Herr Stein. Ne? Werden die Geräusche im Laufe der Druckerevolution leiser?
Die werden wesentlich leiser und die Schrift wird wesentlich besser. Denn was hier, das ist ja ein Impact-Drucker, also der praktisch aus einzelnen Anschlägen der Nadeln besteht oder dann eben ein Typenrad, das da anschlägt, wie bei einer elektrischen Schreibmaschine. Aus diesem Effekt der Impact-Drucker kommen dann die Non-Impact-Drucker, die dann eben entsprechend Tintenstrahl verspritzen sozusagen und damit einen sehr leisen Druck ermöglichen, oder die Laserdrucker, die heute eigentlich die absolute Spitzentechnologie sind. Das heißt, die können Schrift und längst auch Grafik erstklassig wiedergeben und das fast völlig geräuschlos.
Die machen also nur noch ein glitzekleines Geräusch. Das starte ich jetzt auch mal einmal. Ja, okay. Und dann hört es sich an, als würde ein kleines Raumschiff abheben und dann...
Das ist jetzt aber auch ein etwas älterer Laserdrucker. Wenn die heute gut konstruiert sind, ist da auch noch
dann
weniger zu hören.
Sie hören gar nichts.
Genau.
Jetzt arbeiten hier zum Glück auch Spielkinder im HNF und ich finde das total lustig, weil irgendjemand hat beschlossen, diese Geräusche kann man auch verwenden, um daraus etwas zu komponieren.
Das war ein Gimmick, der in zahlreichen Forschungsinstituten und Unternehmen, wenn man dann halt mal Zeit hatte oder unbeobachtet war, gerne gemacht wurde. Mir hat man schmunzelnd ein ungarischer Professor, der in einem Rechnerzentrum gearbeitet hat, sein Leben lang, hat dann gesagt, sie hatten mal den Wiener Walzer auf dem Drucker.
Also zum Glück kann man auch ein paar, dem Ganzen einen Spaß abgewinnen, so diesen ganzen Geräuschen, die einem ansonsten ganz schön im Öhrchen liegen, ganz schön summen und brummen können. Ne?
Also wie gesagt, Drucker waren früher laut, groß, schwer und sind mittlerweile kleine Tischgeräte geworden, die also eigentlich eine mittlerweile atemberaubende Qualität liefern und bei den modernen Laserdruckern eigentlich fast schon die Leistungsfähigkeit von Offset-Maschinen erreichen, von kleinen Offset-Maschinen.
Letzte Frage, Herr Stein, wir haben uns jetzt ja durch zwei Etagen gearbeitet zum Thema Drucken und vorher Setzen und Gießen. Allein schon hier auf diesen paar Quadratmetern sind da Quantensprünge in Sachen Technik passiert. Ist das jetzt ausgereizt, das Thema?
Das wage ich kaum zu sagen, weil man nie weiß, was eigentlich einem noch einfällt. Ich persönlich denke, nachdem jeder sich mittlerweile einen preiswerten Tintenstrahldrucker zu Hause hinstellen kann, der ja ein All-in-One-Gerät ist, also kann scannen, kopieren, auch noch als Faxgerät dienen und so weiter, weiß man kaum noch, wie es weiter zu verbessern sein sollte. Ich persönlich denke, wir haben mittlerweile eine Abkehr vom gedruckten Wort. Die papierende Vorlage, zum Beispiel bei der Zeitung oder so, ist im Schwinden begriffen. Man liest mehr am Bildschirm, mehr am Smartphone und so weiter. Und wir gehen einem papierärmeren Zeitalter entgegen.
Eins ist jedenfalls sicher, sollte es eine Weiterentwicklung geben, findet man die natürlich hier im Heinz-Nixdorf-Museumsforum.
Darauf werden wir achten, jawohl.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.